Schwarz hören.
Ich sitze heute mit einem Mann am Tisch. Der ist Ehrenkommissar der Brandenburger Polizei.
So ist es.
Sag mal, ansonsten, so im Hauptberuf ist er Fernsehmann. Aber das hat natürlich, Uwe, was damit zu tun, dass du auf dem Gebiet Fernsehen machst, ne?
Genau, das ist eine Auszeichnung der Polizei Brandenburg, also auch für unser Format Täter, Opfer, Polizei. Ich habe es auch stellvertretend quasi angenommen. Ich warte immer noch so ein bisschen, dass ich irgendwann mal befördert werde. Also Oberkommissar oder Hauptkommissar, aber es bleibt beim Kommissar.
Beim Ehrenkommissar.
Beim Ehrenkommissar.
So viel Zeit muss sein, oder? Nicht, dass wir uns jetzt hier mit fremden Federn schmücken. Ja, du hast es schon angesprochen. Du bist ein Mann, den kennt man im Sendegebiet des RBB, aber vielleicht auch darüber hinaus. Weiß nicht, habt ihr Zuschauer auch darüber hinaus?
Wir haben Zuschauer auch außerhalb unseres Sendegebietes und hoffen auf Hinweise, auch aus den Gebieten. Wir laufen ja mittlerweile auch im Podcast quasi weltweit.
Genau, so wie hier auch.
Und haben darunter ja auch Fälle, die noch nicht gelöst sind, also Cold Cases, so wir auch weiter auf Hinweise hoffen. Insofern ist das schon ganz spannend, dass wir als regionales Format gestartet sind, ganz am Anfang ja nur für Brandenburg, dann für Berlin-Brandenburg und jetzt quasi weltweit.
Weltweit. Wann ging das überhaupt los mit diesem Thema für dich als Journalist?
Eigentlich mit der Sendung im Mai 1992. Ich habe vorher Nachrichten gemacht, war noch im Deutschen Fernsehfunk nach dem Mauerfall im Nachrichtenbereich aktiv und war noch Student und bin dann angesprochen worden von Günther Meyer. Das war damals auch eine Art Hero für mich, ein Filmregisseur, Kinderfilmregisseur, der hat die berühmten Reihen gedreht, Spuk unterm Riesendraht, Spuk im Hochhaus.
Ja.
Und der hatte gemeinsam mit Andreas Püschel die Idee, dieses Format zu entwickeln. Und die sahen mich quasi in diesen Nachrichtenformaten und dachten, boah, so ein junger Typ, junger Kommissar, der würde passen.
Das heißt, Kommissar Zufall war da am Werke, könnte man sagen, oder?
So ein bisschen schon. Das war nicht mein Lebensplan. Ich habe immer gern Krimis gelesen, auch Krimis geschaut, auch im Fernsehen, Polizeiruf 110 oder Tatort dann. Aber als das Angebot kam, habe ich überlegt, ist das was für dich, so als Fernsehformat, als Journalist in dem Bereich zu arbeiten? Fand es aber doch ganz spannend und hatte auch vorher schon Aktenzeichen XY gesehen als Format, fand das ganz interessant auch. Und es war eine gute Entscheidung.
Ich meine, das ist fast so wie mit dem Tod. Gestorben wird immer. Kriminalfälle gibt's auch immer, oder?
Genau. Wir haben ja journalistisch reagiert auf eine Entwicklung einer Gesellschaft. Nach dem Mauerfall damals, gerade im Osten, ist eine neue Verbrechensfurcht entstanden. Die Leute hatten plötzlich Angst vor Verbrechen aus zwei Gründen. A, es gab neue Formen von Straftaten, also Banküberfall im Osten gab es eher selten. Man musste auch so lange aufs Suchtauto warten. Der Gag geht immer. Also es gab die ganzen Trickbetrüger, die an der Haustür plötzlich standen, die Teppichverkäufer und. Das machte Angst. Und dann gab es eine neue Form der Berichterstattung über Verbrechen. In der DDR gab es im Fernsehen den Polizeiruf oder den Staatsanwalt, aber in der Presse, vielleicht einen kleinen Gerichtsbericht mal, aber Berichterstattung über Mord, über Totschlag, Fahndungsersuchen gab es kaum.
Na, man hat ja auch das Gefühl, das gibt's alles gar nicht
genau.
In der DDR.
Sollte es auch gar nicht geben. Ne? Also die DDR, der Sozialismus war ja frei von Verbrechen und von Mord und Totschlag war er eben nicht.
Ja,
es gab ganz furchtbare Verbrechen in der Zeit. Aber die haben eben nicht öffentlich stattgefunden. Und plötzlich war das in der Zeitung. Plötzlich war jeder Mord in Garmisch-Partenkirchen, in Flensburg, wo auch immer, im Wohnzimmer. Und das machte Leuten Angst. Und das journalistisch aufzufangen, zu begleiten, das war unser Anspruch da.
Du hast ja richtig Journalismus studiert, in Leipzig und Madrid, habe ich gelesen.
Genau.
Wie bist denn du in Richtung Madrid gekommen? Sprichst du Spanisch?
Sipo. Un poquito, claro que sí.
Un poquito.
Olvidé bastante, pero...
Ich habe x-mal angefangen, Spanisch zu lernen, aber soweit ist es nicht gekommen, wie du es jetzt gerade schon dargeboten hast.
Ich mag die Sprache sehr.
Ich auch.
Kennst du einen Fisch namens Wanda? Diesen berühmten Film?
Ja, den kenne ich.
Da gibt's da diese Szene, wo eine Frau nur Italienisch sprechen braucht und schon praktisch ist er hin. Das ist bei mir mit Spanisch so.
Für mich ist es Musik in meinen Ohren, wenn jemand Spanisch spricht. Also es ist einfach irre. Und wie kam es zu Madrid?
Ich habe in Leipzig studiert, hatte schon mal ein Diplom geschrieben, war eigentlich fertig, hatte eingereicht, war auf dem Weg in die Studienabteilung, um mich exmatrikulieren zu lassen. Zeit war rum, 92. Und sah dann quasi neben der Tür eine Wandzeitung mit einem großen Plakat, Erasmus-Stipendium für Madrid. Da dachte ich, oh, da wolltest du immerhin. Spanisch findest du toll. Ich habe auch Spanisch studiert an der Uni. Und der Bezug dahin ist eine frühe Kindheitserfahrung. Ich bin am 12. September geboren worden. Und am 11. September 1973 gab es den Putsch in Chile. Was durch Allende dann am Ende in der Moneda im Präsidentenpalast am Ende Suizid beging, war nicht klar, war es Suizid oder ist umgebracht worden.
Mhm.
Und am 12. September, an einem 8. Geburtstag, liefen die ersten Nachrichtenbilder. Die brennende Moneda, der Putsch der Generäle in Chile. Das hat mich als Kind total berührt, weil wir waren natürlich als Kinder in der DDR sehr nahe bei den Chilenen. Wir haben den Allende toll gefunden, der den Kindern Milch gegeben hat, damit sie gesund aufwachsen können.
Na, ja. Und Musik zum Beispiel, Quilapayún.
Natürlich. Da war ich mit 8 noch zu jung dafür.
Da warst du zu jung, aber das fällt mir dazu ein, ja, als von der Musik und der Kultur herkommen. Und da hast du beschlossen?
Ich hatte so ein tiefes Gefühl der Empörung, der Ungerechtigkeit. Es gab eine Reihe von chilenischen Flüchtlingen auch in der DDR, mich mit Kindern auch angefreundet. Ich fand die Sprache auch toll, so wie du jetzt auch. Und ich konnte dann, als ich 92, 93 in Madrid war, das schon ziemlich gut. Versuche jetzt so ein bisschen mich wach zu halten, indem ich spanische Filme schaue oder auch mal Radio höre auf Spanisch. Oder im Urlaub dann natürlich Spanisch spreche. Aber weiß, man muss eine Sprache aktiv halten, damit man sie nicht vergisst.
Ja, ja. Gut, dann kam also dieser Kommissar Zufall, sage ich mal, und dann hast du aber im RBB und machst das ja bis heute, also vielleicht RBB für alle, die uns jetzt weltweit hören, das ist der Rundfunk Berlin-Brandenburg, bei dem ich ja auch bis 2005 war, moderierst du ja auch Magazinsendung, so könnte man sagen, ne? Diese Vorabendgeschichte, früher hieß sie ZIP, jetzt heißt sie?
Der Tag
ganz
in
genau.
Berlin und Brandenburg.
Ja, genau.
Wir gucken auf den Tag zurück, gemeinsam mit den Zuschauern, was wichtig war in Berlin und in Brandenburg. Und es ist so ein bisschen wie ZIP Reloaded, also wie ZIP 2.0.
ZIP war zu Hause in Berlin und Brandenburg, so hieß es damals.
Das war das Format, als damals der ORB, also der Brandenburger Sender und der SFB, die Berliner Sender fusioniert sind. Zum RBB war das quasi das Gemeinschaftsformat. Das hat beide Häuser zusammengebracht, zu Hause in Berlin und Brandenburg.
Naja, und die Sendung, die ich zusammen mit Uli Zelle moderiert habe, Berlin Live, dadurch eliminiert wurde, weil unser Sendeplatz war weg. Ja. Naja, nur dass du weißt, so ein kleines Schuldgefühl sich entwickelt jetzt auf. Ja.
Aber ich habe das damals wahrgenommen, ich habe ja in den 90er Jahren ein ganz ähnliches Format gemacht, wie Berlin Live, nämlich vor Ort.
Ja.
Da waren wir mit meiner Kollegin Helga Lentsch.
Beim ORB.
Beim ORB. Jede Woche mit dem Ü-Wagen unterwegs, so ähnlich wie Berlin Live ja auch, und haben dann in Brandenburger Orten mit den Leuten diskutiert, die Dinge,
auf
der Straße, die sie bewegen. Ne?
Ja.
Abwassergebühren oder Straßenumgehungsbauprojekte und so weiter.
Oder wir in Berlin hier zum Beispiel Hundescheiße, um es mal ganz deutlich zu sagen.
Zum Beispiel.
Solche Themen, genau. Und es war ein sehr erfolgreiches Format. Und das war weg, weil ihr ZIP gemacht habt.
Das tut mir leid.
Ja, das ist in Ordnung. Wenigstens jetzt mehr als 20 Jahre später. Du bist ja wirklich sehr erfolgreich, weil du hast Täter-Opfer-Polizei, heißt es, ne? Du sagst kurz auch immer Täter-Opfer, ne? Aber offiziell ist der Titel Täter-Opfer-Polizei.
Genau. Oder Top in der ganz kurzen Form.
Top in der ganz kurzen Form. Und das ist was bis heute die Leute fesselt.
Ja, also bis heute das erfolgreichste Format, was der RBB produziert nach den Nachrichten. Wobei ich immer die Quote nicht so feiere wegen der Quote, sondern weil je mehr Leute zuschauen, desto mehr Leute erreichen wir ja auch. Ne? Ich sage mal, wir sind eine Art Aufklärungsformat. Wir helfen bei der Aufklärung von Straftaten, aber wir klären auch auf vor Straftätern und ihren Maschen und ihren Tricks und wollen Leute erreichen, eben auch präventiv. Und also diese beiden Zielrichtungen sind mir wichtig, Straftaten aufzuklären und aber Leute auch an die Hand zu nehmen und zu sagen, passt mal auf, das sind die neuen Trends, das sind die neuen Tricks, so könnt ihr euch schützen auch so. Und das, glaube ich, macht das Format bis heute erfolgreich. Und ich bin überzeugt auch, weil die Zuschauer und Zuschauerinnen merken, wir meinen das ernst. Also wir wollen wirklich helfen, aufzuklären. Das ist nicht irgendwie eine Form von True-Crime-Unterhaltung, sondern wir haben immer das ernst genommen, das seriös dargestellt. Und es ist für mich als Journalist einfach ein sehr erfüllendes Gefühl auch, wie du eben hast helfen können, wenn Eltern erfahren haben nach der Sendung, was ist mit dem Kind passiert?
Ja.
Wenn ein Fall geklärt werden konnte, wenn Täter gefunden werden konnten, da erreichst du was. Das ist nicht einfach nur weggesendet, sondern du hast eine Wirkung. Und das ist uns wichtig und das spüren die Leute auch.
Ja. Dieser Aspekt der Aufklärung, den finde ich auch wahnsinnig wichtig. Ich bin letzten Sommer überfallen worden.
Oh.
Vor meiner Haustür in Pankow. Das ist nicht Neukölln für alle, die nicht in Berlin sind. Und seitdem gehe ich andersrum, wenn ich da nachts bin. Und insofern finde ich diesen Aufklärungsaspekt ausgesprochen wichtig, ja. Mein Lieber, du bist jetzt auch 60.
Ja, ja.
Ich meine, ich habe etliche Jahre mehr auf dem Buckel, fast 10 Jahre mehr.
Man sieht's nicht.
Danke, die Leute können es ja auf dem Foto dann mal verifizieren. Das machst du wie lange noch alles, wenn es nach dir geht?
Gern noch viel länger. wenn ich 67 werde, was ja so ein bisschen die Rentengrenze ist im Augenblick, mhm. dann hätten wir den 40. Jahrestag von Täter-Opfer-Polizei. Das ist so ein Ziel, das würde ich gerne erreichen mit dem Format auch. Nun wissen wir alle, dass sich im Fernsehbereich, im linearen Fernsehbereich vieles auch verändert, dass die Sehgewohnheiten sich verändern, dass vieles auch in den digitalen Bereich geht. Da bin ich am Arbeiten, dass wir auch versuchen, eine digitale Form zu finden von mhm. Täter, Opfer, Polizei, möglicherweise auf YouTube mal gucken. Auch da haben wir mittlerweile die Chance, dass Leute das sehen, dass sie Hinweise geben können, dass sie Täter, Täterinnen erkennen. Das wäre mein Ziel und ich hoffe, dass das Format selber noch sehr, sehr lange erlebt, weil ich glaube, Öffentlichkeitsfahndung wird es immer geben.
Kriminalität gibt es auch immer, haben wir ja schon am Anfang
natürlich,
mal gesagt.
In jeder Gesellschaftsform.
Und du bist ja glücklicherweise ein Mann, ne? Da geht das ja. Wenn wir mal so gucken, wie das ist mit Männern und Frauen im Fernsehen und im Alter und so, ist das so eine Sache, ne? Hast es gut, dass du Mann bist?
Ich sehe das auch. Ich finde es auch ungerecht, dass Frauen, sobald sie dann irgendwann die 40, 50, 60 überschritten haben, anders angeschaut werden von den Programmverantwortlichen, ja nicht von den Zuschauern.
Überhaupt nicht,
gar
nicht. Ja.
Die haben ja ihre Lieblinge und würden die gerne weitersehen, weil Fernsehen, gerade lineares Fernsehen, ist ein Ritual. Man gewöhnt sich an Menschen, an Gesichtern, auch Erzählhaltungen von Leuten. Und dieser Jugendwahn ist etwas, den ich nicht teile. Insofern werbe ich immer dafür, auch wenn ich das als Mann so sagen darf, als auch ältere Kolleginnen weiter auf dem Sender zu halten, weil da natürlich auch eine Erfahrung dahinter steckt und eine Ansprechhaltung dahinter steckt. Aber auch wir kriegen Falten. Auch ich spüre den Trend, dass man guckt, wo die jüngeren Kollegen und kann man ihn vielleicht irgendwann auch mal ersetzen.
Und Jugendwahn ist ja insofern idiotisch, gerade beim Öffentlich-Rechtlichen, da wir wissen, du bist auch Vater zweier Töchter, junge Menschen gucken überhaupt gar kein Fernsehen, schon gar nicht linear. Das heißt, um sich da sozusagen wenigstens das ältere Publikum zu erhalten und wir Alten werden ja mehr oder wir Alten sind ja die meisten. Ne?
Ja.
Also ich bin ein bisschen älter als der Peak der Menschen, die ich glaube, 63er, 64er Jahrgang sind glaube ich die meisten Menschen in Deutschland. Und da junge Menschen als Moderatoren hinzusetzen für Zuschauer, die in den 60ern sind, und beim RBB ist ja, glaube ich, das Durchschnittsalter eher ein solches, oder? Hat sich das geändert?
Nur, wie bei allen öffentlich-rechtlichen Sendern ist das so, ne?
Ja.
Dass dann schon eher in die älteren Semester geht, die eben auch weiter Fernsehen gucken, die mit Fernsehen groß geworden sind. Wie gesagt, Rituale.
Und man ist ja auch gut beraten, weil da gibt's ja viele Menschen, die es gucken können.
Klar. Also ich finde, die Mischung macht es am Ende. Bei der Tag haben wir auch eine sehr junge Redaktion, auch mit jungen Kolleginnen und Kollegen. Das finde ich natürlich immer auch sehr erfrischend, wo ich auch meine Sicht nochmal prüfen kann, meine vielleicht auch eingefahrenen Haltungen oder auch Dinge, ja, so macht man es eben oder so berichtet man.
Ja, da bist du offen.
Da bin ich offen. Ich glaube, am Ende ist die Mischung aus Erfahrung und Schwung. Ja, die beiden.
Obwohl das Schöne ist ja, wir können das ja in uns vereinen. Wir
natürlich.
Können ja Erfahrung und Schwung in unseren Persönlichkeiten vereinen. Ich finde ja immer ein bisschen schwierig, wobei da muss man eben auch aufpassen, dass man nicht alt wirkt, wenn so die jungen Menschen das Fahrrad wieder neu erfinden oder eben auch das Fernsehen. Ja?
Aber das ist so, wenn du so viele, viele Jahre gerade in der regionalen Berichterstattung bist und das Gefühl hast, du hast eigentlich über alles schon berichtet. Du hast jedes Restaurant vorgestellt, jedes Theater vorgestellt, jedes Projekt vorgestellt. Und dann kommen junge Leute, Mitte, Ende 20 und sagen, wow, guck mal, was ich entdeckt habe. Was es da für ein tolles Restaurant gibt am Scharmützelsee. Ja, toll. Wahnsinn. So. Aber das anzunehmen, sagen, okay, jede Generation entdeckt quasi ihre Umgebung, ihre Region neu, hat einen eigenen Zugang dazu, finde ich es auch toll, das auch zuzulassen.
Mhm.
Und auch anzunehmen und sagen, ja, spannende Entdeckung, spannende Erfahrung.
Also wenn es so läuft, ist es ja gut. Hut ab, wie du das seit so vielen Jahren machst, seit Anfang der 90er Jahre bist
genau.
du jetzt im Fernsehen. Ne? Ich bin ja fast 10 Jahre älter, ich mache das Ganze ja 10 Jahre länger, beziehungsweise eben nicht mehr so intensiv, was das Fernsehen betrifft. Leider ist aber so, wir hatten ja über Männer und Frauen auch gesprochen, aber hat natürlich mit vielen anderen Dingen auch zu tun. Ich bin ja alte Radiofrau, wie du weißt, und durch Ella Radio bin ich ja jetzt auch wieder voll in diesem täglichen Senden und das ist
und
toll.
Bühnenfrau, ich habe dich wahrgenommen, da hatte ich noch nichts mit Journalismus am Hut, da habe ich dich auf der Bühne gesehen, zum Beispiel beim Festival des politischen
Lebens.
Ja, fand ich immer toll und dachte, wow. Sowas würdest du ja auch gern können. Sowas würdest du auch gern.
Man macht sie ja auch, oder?
Ja, ne?
Du bist ja auch, moderierst ja auch auf Bühnen, Veranstaltungen und sowas. Ne?
Du hast vielleicht nicht vergessen, im HDOT, so bei Veranstaltungen.
Die Petra, guck mal. Freue mich, dass wir jetzt sozusagen in diesem Podcast da mal drüber reden können. Und du weißt, lieber Uwe, so ein ganz großes Thema in diesem Podcast steht ja auch in der Überschrift, ist der Tod.
Ja.
Geht's da auch manchmal um Tote im Täter-Opfer-Polizei?
Ja, nicht zu häufig, weil ja der Anteil an Mord und Totschlag generell viel geringer ist an den Straftaten, als wir allgemein wahrnehmen. Ich frage oft bei Veranstaltungen, die ich auch mache, Präventionsveranstaltungen, was schätzen Sie, wie hoch ist der Anteil von Mord und Totschlag an der Gesamtverbrechenszahl in Berlin-Brandenburg? Was schätzt du?
Du, jetzt wo du es so andeutest, 10%?
10%? Da bist du praktisch im Schnitt. Die Leute sagen 20%, 10%, 5%. Manche sagen, naja, viel weniger, es sind nur 3%. Es sind 0,025%.
Ah, na, das hat was mit der Wahrnehmung zu tun, Krimis?
Klar.
Fernsehen? Ja. 0,0.
0,02%. Also viel, viel weniger Straftaten, als wir annehmen, aber es hat in der Tat mit der medialen Wahrnehmung zu tun. Also jeden Tag Mord und Totschlag im Fernsehen, in den Zeitungen auch. Wir haben in Brandenburg etwa 160.000 Straftaten zum Beispiel.
Im Jahr.
Im Jahr. Und davon sind etwa 50 Straftaten Mord, Totschlag, versucht, unvollendet. Wir hatten im letzten Jahr, glaube ich, nur 11 Morde, versucht und vollendet in Brandenburg. Also viel, viel weniger, als die meisten Leute glauben. Deswegen ist auch der Anteil bei uns in der Sendung nicht so hoch. Wir berichten über Mord und Totschlag und freuen uns natürlich, wenn am Ende auch wir helfen können über die Zuschauer, dass solche Fälle geklärt werden können, dass es Hinweise gibt zu Tatverdächtigen. Das passiert immer wieder auch, das freut uns sehr. Aber die Masse unserer Fälle sind eher, ich sag mal, Alltagskriminalität. Da geht es um Einbrüche, um Überfälle, wie du ihn auch erleben musstest leider, um Diebstahl und eben auch die Tricks der fiesen Trickbetrüger, der Enkeltrickbetrüger und.
Aber jetzt geht's um den Tod. Was macht das mit dir? Also selbst wenn das so wenig ist, aber es ist ja ein Thema.
Es ist ein Thema, ganz natürlich. Ich habe immer wieder auch mit Angehörigen sprechen können von Menschen, die umgebracht worden sind. Und natürlich auch festgestellt, was das mit denen macht. Vor allem, wenn noch nicht klar ist, was ist passiert. Ich habe eine sehr enge Beziehung aufgebaut zu einer Familie, wo die Tochter, 14 Jahre alt, spurlos verschwunden ist. Berlin Moabit damals, Georgine Krüger. Und habe mit der Mutter sehr eng Kontakt gehalten, auch mit der kleinen Schwester, die damals 6 Jahre alt war, als die Georgine verschwunden ist. Und gemerkt, wie das eine Familie auseinanderreißt, wie das quasi ein ganzes Leben bestimmt, gerade in dem Fall, wo nicht klar war, was ist passiert.
Und ist das inzwischen klar?
Ja, die Leiche ist nie gefunden worden, aber es gibt einen Täter, der wegen Mordes verurteilt worden ist, einen Nachbar, der sie auf dem Weg nach Hause, sie stieg aus dem Schulbus, wollte nach Hause gehen und auf der Strecke hat er das Mädchen in einen Keller gelockt und dort im Keller umgebracht, ist am Ende auch verurteilt worden und hat die Leiche dann wahrscheinlich in der Mülltonne entsorgt und dann am Ende ist die Leiche dann in der Müllverbrennungsanlage verbrannt.
Oh Gott.
Eine furchtbare Geschichte, aber das Irre ist, dass auch die Schwester, die kleine Schwester, natürlich mit der nicht vorhandenen Schwester groß geworden ist. Und der Angst der Mutter, dass ihr etwas Ähnliches passieren könnte, das hat ihr Leben bestimmt. Sie ist damit groß geworden. Und das zu erleben, was es heißt, wenn jemand verschwindet, am Ende auch tot ist, wie das eine Familie über Jahre, Jahrzehnte auch am Ende prägt, ist eine sehr für mich prägende Erfahrung.
Ja.
Und es ist ja oft so, dass wir am Ende sagen, ja, Mörder werden zu lebenslänglich verurteilt, die kommen irgendwann doch wieder frei, wenn sie nicht die besonders Schwere der Schuld haben oder in Sicherungsverwahrung kommen. Aber das wirkliche lebenslang, das haben die Angehörigen der Opfer, weil die müssen ein Leben lang mit dem Trauma und mit diesem Verlust leben.
Nun gibt's ja auch natürliche Tode, das sind die meisten. Und wir alle müssen dem ins Auge gucken. Machst du das für dich persönlich schon?
Ja, das mache ich ganz bewusst, weil ich recht früh mit dem Tod auch in Verbindung getreten bin, auch privat. Ich habe meine Mutter sehr früh verloren.
Wie alt warst du?
Ich war Anfang 20, sie ist gerade 50 geworden.
Oh.
Und habe bis heute quasi damit zu tun, bin bis heute mit ihrem Dialog auch, weil ich mir immer gewünscht hätte, dass meine Mutter auch sieht, wie ich groß werde, weiter wachse, wie ich im Journalismus durchaus auch Sendungen mache, die Leute gern sehen, dass sie ihren Sohn so erleben kann, auch als ich Kinder bekam selber, hätte ihr gezeigt, guck mal Mama, das sind meine beiden Töchter, deine Enkelin. Das alles konnte ich nicht mehr. Sie war eine sehr tolle Frau, eine sehr ausgleichende Frau, wie viele DDR-Frauen im Beruf, sehr erfolgreich, erfolgreicher als mein Vater und gleichzeitig auch Mutter für uns Kinder da. Also, dass ich das nicht erleben kann, ihr teilen kann, das bewegt mich heute noch. Und mein Vater ist vor 3 Jahren gestorben, er war lange krank, am Ende auch ein Pflegefall. Und ich durfte ihn dann über viele Jahre auch begleiten, natürlich in dieser Pflegephase auch, habe mich sehr gekümmert um ihn, wenn er auch in den Tod bei einer Palliativstation in Bazzaro. Und das war für mich eine sehr prägende Erfahrung, weil wir kämpfen mussten, um am Ende auch seinen letzten Willen durchzusetzen. Er war auf einer Intensivstation, weil er eine Operation hatte und war klar, er wollte nicht mehr leben. Und ihn dann
dabei. Und wurde trotzdem operiert?
Er wurde fertig operiert, der Operation stimmte er noch zu.
Ach so.
Aber nach der Operation war klar, er würde das Bett nicht mehr verlassen können, er würde nicht mehr sprechen können, er würde nicht mehr schlucken können allein. Und all das wollte er nicht. Mhm. Und das war aber die Patientenverfügung nicht abgedeckt. Das ist so eine große Aufforderung an alle, schaut euch genau an, was ihr da reinschreibt und wie ihr es formuliert und wem ihr quasi auch außerhalb dann dieses Schriftstücks Verantwortung übertragt, wer für euch sprechen soll und wenn Entscheidungen fällt. Und mein Vater war quasi in einer Akutbehandlung noch, die hätte nicht mehr zu einer Besserung geführt, aber die Grunderkrankung, die er da hatte, führte nicht zum Tode. Und die Patientenverfügung sagte aber, nur bei einer Grunderkrankung, die unweigerlich zum Tode führt, dürfen am Ende Maschinen abgestellt werden.
Ah.
Also ein ethischer Konflikt quasi. Mhm. Und wir haben ein, zwei Tage kämpfen müssen mit verschiedenen Ärzten, auch verschiedener Professionen, also mit den Anästhesisten, mit den Neurochirurgen, die da eine Rolle spielten und so weiter, um am Ende dann die Behandlung abbrechen zu dürfen und meinem Vater die Chance zu geben, dann auf der Palliativstation in Ruhe zu sterben, so wie es gewollt hatte.
Wie ist das für dich? Hast du anhand dieser Erfahrung für dich schon Vorkehrungen getroffen oder im Kopfe? Du kennst ja meinen Podcast. Ich bin ja zumindest vom Prinzip her eine Vertreterin des selbstbestimmten Todes. Gibt's ja ein prominentes Beispiel mit den Kessler-Zwillingen. Wie das dann wirklich sein wird, ist eine ganz andere Frage. Aber das erstmal im Kopf zu bewegen, wie ist das für dich?
Ich bin da sehr bei dir. Also auch getriggert durch die Geschichte meines Vaters, der sich gewünscht hätte, selbstbestimmt gehen zu können. Und du hast natürlich als Kind immer so eine Hemmschwelle, zu sagen, nee, Papa, komm, wir schaffen das nochmal. Wir haben ein nächstes Etappenziel nochmal. Guck mal, du wirst sehen, wie deine Enkelkinder das Abitur machen. Bleib noch ein bisschen bei uns. Aber gleichzeitig habe ich ihm auch quasi das Vertrauen gegeben, wenn er dann den Schritt gehen will, an der Seite zu sein. Ich habe ihn angemeldet bei der Deutschen Gesellschaft für humanes Sterben. Das wäre eine Option gewesen. Trotzdem noch recht kompliziert, mit einem hohen Verwaltungsaufwand. Doch ich glaube, er hätte sich gewünscht, selbst sagen zu können, jetzt ist gut, diesen Schritt gehe ich nicht mehr, so will ich nicht leben. Ich versammle meine Familie nochmal um mich herum, wir essen nochmal was Schönes. Und dann gibt's ein Medikament, das nehme ich ein.
Ja.
Und dann ist gut.
Jetzt hast du über deinen Vater geredet. Wie ist es für dich? Gibt's da schon einen Plan?
Nein, Plan nicht. Ich hoffe natürlich.
Ja.
Ich hoffe natürlich.
In 40 Jahren, Uwe, ja. In 40 Jahren. Meine wenn du 100 bist.
Meine Großmutter ist 100 geworden.
Da siehst du, guck mal, passt doch.
Das ist so ein bisschen, guck, vielleicht schaffe ich es auch. Toll, toll, toll. Hoffentlich auch gesund. Ja, ich würde auch gern selbst bestimmen wollen, ob ich gehe oder nicht gehe, weil das gehört dazu. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, das ist auch spannend bei meinem Vater. Du denkst, er hat eine Schwelle erreicht, die er so nicht mehr wollte. Also zum Beispiel im Rollstuhl sitzen.
Ja.
Oder sich ständig in die Hosen machen, Windeln tragen müssen, was immer es da gibt. Ne?
Ja.
Das so will ich nicht, das ist ein Punkt zu gehen. Aber wenn der Punkt erreicht ist, irgendwann gibt es doch eine Gewöhnung daran und doch wieder neuen Lebensmut und neues Licht, was aufscheint und noch einen Grund weiterzuleben. Also ich bin auch vorsichtig geworden, diese Grenzen zu setzen, weil wenn man die Grenzen erreicht hat, geht es vielleicht doch noch einen Schritt weiter. Aber die Chance zu haben, irgendwann sagen zu können, ich möchte selber gehen, ich möchte selber die Entscheidung fällen, ich möchte mich verabschieden von den Menschen, die mir lieb sind und sagen, Dankeschön, es war gut, es war ein guter Weg, habt ein schönes Leben weiter und ich gehe. Das wäre ein Traum.
Ja, und das ist aber eben genau die Frage, kann ich das dann in einem bestimmten Stadium noch?
Klar.
Siehe Alzheimer oder ähnliche Erkrankungen, wo dann eben mir oft Menschen, die solche Leute begleiten, sagen, das ist dann eine andere Sicht auf die Dinge und du kannst jetzt, Petra, das so sagen. Du hast das andeutungsweise eben auch gesagt, dass man sich dann möglicherweise dran gewöhnt und so. Aber ist das dann wirklich noch lebenswert?
Aber wenn da gibt es ja Signale dann auch. Gibt es ja Signale, ob Menschen noch trinken, ob sie noch essen, ne? Also ob sie noch leben wollen. Ich habe zum Beispiel einer Großmutter, die Großmutter meiner Frau, die einen Schlaganfall hatte und sie würde nie im Rollstuhl sitzen wollen, nur noch fremdbetreut werden müssen, nicht mehr alleine essen können und so weiter. Und als sie dann aber in diesem Rollstuhl saß, am Anfang ohne jeden Lebensmut, aber dann doch das Glas Wasser nahm und trank, mit der Hand, die noch funktionierte, und dann doch nach dem Brot griff und abbiss, mit der Hand, die noch funktionierte, da war klar, da ist doch Lebenswille da, sie will weiterleben. Und das dann lesen zu können, das wahrnehmen zu können, glaube ich, ist die große Kunst. Aber es braucht jemanden, der für dich spricht, der dir nah ist, deine Kinder im besten Fall, eine gute Freundin, ein guter Freund, mit dem du oft vorher gesprochen hast, der dich lesen kann, der mir auch für dich sprechen kann, wenn du es nicht mehr kannst. Das finde ich wichtig.
Und das wäre dann auch dein Konzept?
Das wäre mein Konzept. Ich rede mit meinen Kindern darüber. Mhm. Wir haben auch gesprochen darüber, wie ich begraben werden will.
Ach, erzähl.
Also ich würde gern eine Seebestattung haben.
Du warst ja auch mal Schwimmer.
Genau,
ich war Schwimmer. Da sind wir schon zwei. Ich gehe in die Ostsee. Wo gehst du hin?
Ostsee.
Na, dann treffen wir uns da.
Genau. Und dann schwimmen wir aufeinander zu, quasi wie die beiden Meerjungfrauen und tanzen unter Wasser. Wir haben ein Familiengrab in Berkenbrück bei Fürstenwalde, wo meine Eltern begraben liegen. Die haben quasi im Tod wieder zueinander gefunden dort. Meine Großeltern liegen auch, da bin ich auch oft und auch im Zwiegespräch mit allen. Aber ich selber möchte da nicht begraben sein. Ich möchte gern ins Meer und stelle mir vor, dann in meiner Wahrnehmung, in meiner Fantasie, wie meine Kinder dann am Strand sitzen, dann aufs Meer schauen und sagen, guck mal, da ist der Papa. War schön mit dir und wir denken an dich. Ohne die Pflicht zu haben, jetzt an ein Grab zu fahren, sich um Grabpflege zu kümmern und, und.
Na, das ist doch schön, dann sind wir ja verabredet, Uwe.
Ja, ich freue mich drauf.
Schwarz hören.